Ja, guten Morgen.
Hört man mich gut?
Ja.
Super. Ja, heute geht es um den Glaubenskampf. Viele denken da vielleicht an die Waffenrüstung Gottes, aber darum soll es heute nicht gehen. Es gibt auch andere Bibelstellen, die das Thema Glaubenskampf haben. Ja, und in den letzten Wochen haben wir viel über Timotheus gehört, der in die Gemeinde in Ephesus geschickt wurde, um die Geschwister im wahren Glauben zu stabilisieren und anzuleiten. Das war ein schwieriger Auftrag, da es viele Irrlehrer gab, die die Gemeinde vom wahren Weg abbrachten. Paulus nennt in unserem Abschnitt den Timotheus Mensch Gottes. Das ist ein Privileg, Mensch Gottes genannt zu werden. Man gehört Gott. Der Mensch Gottes steht im Gegensatz zu den Menschen, die das Geld lieben bzw. dem Geld nachlaufen. Ein Mensch Gottes kommt insgesamt nur zweimal im Neuen Testament vor, hier und in 2. Timotheus 3, Vers 17. Nur Timotheus wird im Neuen Testament so genannt. Im Alten Testament werden Elia, Elisa Menschen Gottes genannt. Mose wird Mann Gottes genannt und auch in 1. Chronik 13 finden wir diesen Begriff. Aber damit verbunden ist eine große Verantwortung. Timotheus wird so an die Verantwortung seines Dienstes erinnert. Er ist berufen, Gottes Wort zu verkündigen. Timotheus sollte die Wahrheit und Ordnung in der Gemeinde in Ephesus wiederherstellen, deren Vergangenheit geprägt von Irrlehren war. Mit dem Timotheusbrief wird es ganz praktisch in der Gemeinde. Das haben wir bereits gemerkt mit den letzten Predigten und jetzt sind wir persönlich in unserem Glaubenskampf angesprochen. Paulus gibt Timotheus eine Anleitung, einen Auftrag an die Hand, wie er sich verhalten soll. Er muss nämlich 4 Merkmale erfüllen. Das erste, wovor er flieht. Das zweite, wofür er kämpft. Das dritte, da geht es darum, was er bewahrt. Und beim vierten geht es darum, wohin er schaut, nämlich auf Gott. Diese Anleitung sollten auch wir für uns übernehmen. Kommen wir zum ersten Punkt. Fliehen. In Vers 11a lesen wir, du aber, O Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Paulus trennt hier sehr deutlich zwischen Timotheus und den Irrlehrern, wenn er schreibt, du aber. Und mit dem O in O Mensch Gottes wird deutlich gemacht, wie wichtig ihm das ist. Dass ein Schützling sich ganz entschieden und deutlich abgrenzt von den Lügen und die Wahrheit predigt. Ein Mensch Gottes muss immer wieder vor diesen Dingen fliehen. Erstens vor Götzendienst. Zweitens vor sexueller Sünde. Drittens vor der Geldliebe. Und viertens vor jugendlichen Lüsten. Mit jugendlicher Begierde oder jugendlichen Lüsten ist eigentlich Begierde gemeint, die aus der Unreife und Unvernunft entsteht. Also, das sind fehlende Selbstkontrolle, fehlende Klarheit über das, was Gott von mir will. Stolz, Gier, Streitlust, Umgang mit Sexualität. Also ein Verhalten, wie es häufig Teenager an den Tag legen. Paulus grenzt sich deutlich von der Geldliebe ab, indem er schreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 33 bis 35, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und das ist schon ein entscheidender Punkt. Wenn jemand das Evangelium verkündet und das nur wegen des Geldes tut, dann kann er kein Mensch Gottes sein, kein Mann Gottes sein. Da ist keine Gottesfurcht zu erkennen. Ja, und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ist Kenneth Copeland. Der ist ein bekannter Fernsehprediger aus den USA. Er hat sich eine große Stange Geld durch Spenden angehäuft. Er ist einer der reichsten Pastoren der Welt. Und das Geld gibt er für ganz verschiedene Dinge aus, wie zum Beispiel ein Privatjet. Copeland ist bekannt für seinen luxuriösen Lebensstil. Er besitzt ein 6-Millionen-Dollar-Haus. Unter anderem fährt er einen Maybach und einen Rolls-Royce. Doch damit nicht genug, besitzt er 3 Privatjets. Wie er selbst sagt, wurden seine Gebete erhört, als sein eigenes Werk ihm sein neuestes Flugzeug finanzierte. Sein Gulfstream 5 Privatjet im Wert von $12 Millionen. Viele Menschen schenken Copeland noch heute ihr Vertrauen und ihr Geld, der prophezeit hat, dass Covid-19 am 29. März 2020 verschwunden sein würde. Nur war es leider so, dass genau an dem Tag schon 141.000 Fälle in den USA bekannt geworden sind und zigtausende an dem Virus gestorben sind. Er versprach auch, Menschen zu heilen, die während der Übertragung den Bildschirm berührten. Ein anderes Beispiel ist Ravi Zacharias. Gegen den bereits verstorbenen Autoren und Evangelisten Ravi Zacharias kamen dieses Jahr Missbrauchsvorwürfe auf. Der Mann, der sich auf der Bühne sehr vorbildlich zeigte und der deswegen auch vielen ein Vorbild wurde, hat sich hinter den Kulissen nicht so vorbildlich verhalten. Er ging ein Verhältnis mit seiner Masseurin ein und rechtfertigte das vor ihr damit, dass Abraham ja auch mehrere Frauen hatte. Ein schwerer Schock für die vielen Menschen, die Ravi Zacharias kannten und schätzten. Sein mittlerweile recht großes Missionswerk, das nach ihm benannt ist, ist beschmutzt und in den Dreck gezogen. Viele Christen werden jetzt wohl vorsichtig sein, wem sie als Vorbild Vertrauen schenken. Man darf eben nicht Charisma, was er sehr stark, sehr ausgeprägt hatte, mit Integrität verwechseln. Werde nicht geistlich leichtsinnig. Die Brüder waren wütend auf Josef und wollten ihn erst töten, entschieden sich aber dann doch dazu, ihn zu verkaufen an die Midianiter. Die Midianiter verkauften Josef dann an Potiphar, den Obersten der Leibwächter des Pharaos. Gott segnete Josef, sodass er in allem Erfolg hatte. Alles gelang ihm. So wurde Josef vom unteren Sklaven zum Verwalter des Besitzes von Potiphar. Doch eines Tages warf Potiphars Frau ein Auge auf Josef und wollte das Bett mit ihm teilen. Doch er ergriff die Flucht. An diesen beiden Beispielen merken wir also, dass wir wachsam sein müssen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und überlegen, wo beziehungsweise in welcher Situation bin ich immer wieder in Gefahr, in Sünde zu fallen. Wo muss ich die Flucht ergreifen? Ein Zitat von Anne von der Bill, der hat gesagt, Buße heißt, dass wir zurückkehren zu Gottes Regeln. Wenn du Probleme mit einer Sünde hast, dann bitte Gott konkret in dieser Sache um Hilfe und tue Buße. Ein Soldat erzählt, als im Weltkrieg der Gaskrieg begann, bin ich einmal von einer Gaswolke geflohen. Ich hatte keine Gasmaske und gerade die Mulde, in der ich lag, wurde mit Gas beschossen. Da bin ich vor dem weißen Tod geflohen, eine Höhe hinauf. Die tödlichen Schwaden zogen hinter mir her. Oh, wie habe ich die letzte Kraft eingesetzt? Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen Gott treu bleiben und fliehen wie Josef und wie dieser Soldat. Wir wollen aktiv, entschieden und bewusst fliehen. Ein zweiter Punkt, kämpfen. Vers 11b. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Während ein Irrlehrer schlechte Frucht bringt, beziehungsweise gar keine und seine Umwelt vergiftet, bringt ein Mann Gottes Frucht hervor, indem er ihr nachjagt und sie findet. Nachjagen bedeutet hier ernsthaft und eben nicht halbherzig, sondern mit aller Kraft dem Ziel nachjagen. Paulus nennt 6 verschiedene Dinge, 6 verschiedene Tugenden, die ich erklären möchte. Gerechtigkeit bezieht sich auf das äußere Verhalten. Unsere Beziehungen sollten grundlegend von Gerechtigkeit bestimmt sein, zu Gott und zu den Menschen. Gottseligkeit hat mit der Motivation und der Einstellung zu tun und bezieht sich auf die Ehrfurcht, die man vor Gott hat. Wir wollen Gott durch unser Leben ehren. Wir wollen als seine Ebenbilder seine Güte und Demut widerspiegeln. Es geht darum, Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Hebräer 12, Vers 28. Gottseligkeit ist hierbei kein Besitz, den man einmal erworben hat und dann hat man ausgesorgt. Man muss auch hier in diesem Punkt nachjagen. Glaube ist das feste Vertrauen in Gott, das wir haben. Man steht loyal und treu zu Gott und vertraut in seine Souveränität. Und es ist das Vertrauen darin, dass Gott sein Wort hält und es erfüllt. Mit Liebe ist, das habt ihr ja schon häufiger gehört in Predigten, Agape gemeint. Es ist eine bewusste Liebe, zu der man sich entschlossen hat. Sie wird durch nichts geschmälert oder abgeschwächt. In Matthäus 22 lesen wir, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mache ich einen Unterschied zu Christen und Nicht-Christen, je nachdem, wie ich mit ihnen umgehe? Oder begegne ich allen in Liebe? Mein Verhalten zu Gott und zu den Menschen sollte von Liebe geprägt sein. Im Neuen Testament ist Liebe mehr als ein Gefühl oder Sympathien. Es geht um die Liebe um Jesu willen. Denn weil Jesus mich zuerst geliebt hat, will ich ihn auch lieben. Ein Mann Gottes liebt Gott und darum auch diejenigen, die von ihm geliebt werden. Und diese unmenschliche Liebe kommt von Gott selbst. Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Geduld heißt aus dem Griechischen übersetzt unten bleiben. Damit ist man aber nicht per se passiv, sondern Gott loyal. Man muss standhaft bleiben und eben kein Fähnchen im Wind. Die Geduld zeigt sich besonders in Versuchungen. Das können wir in Jakobus 1, Vers 2 bis 4 nachlesen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und ihr in nichts Mangel habt. Ja, Geduld rüstet eben aus zum Durchhalten, egal welches Opfer es erfordert. Nehmen wir alle Umstände an, die Gott uns schenkt, oder lehnen wir uns gegen ihn auf? Geduld zeigen kann tolle Erfahrungen mit Gott zur Folge haben. Deswegen brauchen wir Geduld im Dienen, in unseren Umständen und im Gebet. Sanftmut heißt im Griechischen Praupatia und bedeutet übersetzt Güte, Freundlichkeit oder Demut. Und diese Sanftmut ist zutiefst unmenschlich. In einer Welt, in der jeder Mensch an sich denkt und versucht, seinen eigenen Vorteil zu haben. Das habe ich ja letztens auch gesagt in der Puzzlepredigt. Also dieses Verhalten lernt man eigentlich schon mit 7 Jahren, dass man nicht mehr so auf sich selbst guckt und auch in andere hineinversetzen kann. Aber viele bleiben da eben stehen und gucken da auf sich selbst. Der Mensch Gottes muss erkennen, dass er die schwierigen Aufgaben, die vor ihm liegen, nicht allein meistern kann, sondern die Kraft seines Meisters dazu braucht. Ja, also wir müssen anerkennen, dass wir in vielen Dingen einfach nicht weiterkommen. Ohne Gott geht das nicht. Wenn man ein Mensch Gottes ist, befindet man sich im andauernden Krieg. Die Feinde sind das Fleisch, der Teufel und die gefallene Welt. Und wir müssen da Stellung beziehen im Kampf gegen Satans Königreich. Doch vielen Christen ist das gar nicht bewusst, wie sehr sie sich im Krieg befinden und suchen eher das bequeme Leben. Wir wollen aus dem Machtbereich des Teufels fliehen und dem Guten nachjagen. Man kann es sich nicht irgendwo dazwischen gemütlich machen. Und das ist die Herausforderung, in der jeder Christ steht. Nachfolge ist also kein gemütlicher Sonntagsspaziergang, sondern ein Nachjagen, so wie es dieser Bergsteiger tut, so ist es vielleicht eher zu vergleichen. Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Apostelgeschichte 14, 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu fahren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. 2. Timotheus 3, 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Matthäus 10, 38. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wenn Paulus schreibt, dass Timotheus das ewige Leben ergreifen soll, meint er natürlich nicht, dass er noch nicht bekehrt gewesen ist, sondern dass er an der Realität des ewigen Lebens festhalten soll. So wie die Frauen in der folgenden Geschichte. Sie starben, um zu gewinnen. Margaret McLachlan und Margaret Wilson, zwei Covenanters aus Wigtown, Schottland, wurden wegen ihres Glaubens am 13. April 1865 vor Gericht einberufen, wegen ihrer Weigerung, ihrem Glauben abzuschwören. Denn sie weigerten sich anzuerkennen, dass die Kirche Gottes dem Staat unterstehe. Sie wurden für schuldig befunden, weil sie private Treffen mit anderen Gläubigen abhielten. Gottesdienste außerhalb der Kirche abhielten und sollten ihre Strafe auf ihren Knien empfangen. Als sie sich weigerten, sich für irgendjemanden außer Gott niederzuwerfen, zwang man sie dazu und verurteilte sie zum Tode durch Ertränken. Margaret McLachlan war eine 70-jährige Witwe, die sehr geschätzt war bei ihren Geschwistern aufgrund ihres unerschütterlichen Glaubens und ihres gottesfürchtigen Lebens. Sie betete zusammen mit ihrer Familie auf ihren Knien, als sie verhaftet wurde. Während ihres Gefängnisaufenthalts litt sie sehr stark, weil sie weder Essen noch Licht noch ein Bett hatte. Im Gegensatz dazu war Margaret Wilson eine 18-jährige Magd, die zusammen mit Bruder und Schwester in die Berge flüchtete, um der Strafe zu entfliehen. Denn sie waren Nachfolger des Kommandanten James Renwick. Ihre Eltern litten stark für die gottergebenen Überzeugungen ihrer Kinder. Margarets 13-jährige Schwester Agnes wurde zur selben Zeit wie ihre Schwester verhaftet. Aber ihr Vater konnte sie noch rechtzeitig freikaufen. Allerdings war es zu spät für ihn, Margaret noch zu retten. Am 11. Mai 1685 wurden die beiden treuen Margarets an einen Pfahl im Meer gebunden, als die Flut kam. Die ältere Margaret war weiter draußen, die jüngere war näher am Strand. Ihnen wurden viele Chancen gegeben, ihren Glauben zu widerrufen. Doch beide hielten an ihrem Bekenntnis und ihrem Glauben fest. Margaret McLachlan blieb still und ihre Augen blieben während der Qual geschlossen in Gemeinschaft mit Christus bis zum Tod. Als die Flut sie erreichte und ihr Körper schlaff wurde, sagten die Soldaten zu der jüngeren Margaret: Was denkst du jetzt von ihr? Sie antwortete: Ich sehe dort Christus kämpfen. Denkt ihr, wir leiden? Nein, es ist Christus in uns. Als die Flut weiter stieg, begann die 18-jährige Margaret Wilson Psalm 25, Vers 7 wiederzugeben. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Sie hatte ihre Bibel bei sich und las auch, also offenbar waren ihre Hände frei, dass sie darin lesen konnte, und las aus Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber in diesem allen sind wir Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nachdem die Wellen über ihren Kopf kamen, zogen die Soldaten sie heraus und flehten sie an, ein letztes Mal für den König zu beten. Sie betete zwar, aber ihr Gebet war: Herr, gib ihm Buße, Vergebung und Erlösung, wenn es dein heiliger Wille ist. Die wütenden Soldaten warfen sie zurück ins Wasser und sie folgte Margaret McLachlan vor den Thron ihres Retters. Kolosser 3, Vers 2: Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das haben wir in diesem Beispiel gesehen. Philipper 3, Vers 20: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ein Mann Gottes hat die Priorität Reich Gottes. Alles andere ist unwichtiger und steht hinten an. Sein Leben zielt in erster Linie und hauptsächlich auf Gott. Wir leben doch ein Leben mit Ewigkeitsperspektive und das sollten wir niemals vergessen. Wir werden aufgefordert, es zu ergreifen. Philipper 3, Vers 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wenn hier vom Bekenntnis gesprochen wird, ist damit nicht eine Sache in der Vergangenheit gemeint, die man einmal bei der Bekehrung ausgesprochen hat, indem man sich zu Jesus bekehrt hat. Denn das Bekenntnis muss immer wieder neu bekannt werden. Es geht nicht um ein billiges Bekenntnis ohne Folgen. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er standhaft war vor Pilatus, kriegen wir eine Idee davon, welche Tragweite das Bekenntnis hat. Denn es fürchtet nicht den Tod. Das heißt, dass ich immer wieder neu verkündige, Das ewige Leben ist mein Ziel und ich halte an meinem Bekenntnis fest, komme was da wolle. Wer sich bewusst auf die Seite von Jesus stellt, erklärt gleichzeitig dem Satan und der Sünde den Krieg. Er muss wachsam sein und bleiben. Aber solange ich mich an Jesus festhalte in diesem Kampf, ist der Sieg auch garantiert. Deshalb brauche ich keine Angst zu haben. Gott führt uns hier das große Bild vor Augen. In 2. Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Kampflos mit Gott zu gehen, ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Denn Christsein hat immer Kämpfe, die allein daherkommen, dass der Gegenspieler, der Teufel, mich zurückgewinnen will, nachdem ich mich zu Gott bekehrt habe. Ein dritter Punkt. Bewahren. Vers 13 und 14. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, dabei soll er sich aber nicht vorrangig beliebt machen bei seinen Mitmenschen, sondern danach streben, Gott zu gefallen. Gott dem Vater. Und so ist es sein erstes Ziel, vor dem Vater Rechenschaft abzulegen. Gott ist der Herr über alles Leben. Und auch über Timotheus Leben. Deshalb hat er keinen Grund, sich für irgendetwas Sorgen zu machen, da er vollkommen in der Hand seines Schöpfers ist, der ihn bewahren wird, bis sein Plan vollendet ist. Gott hat die Macht über Leben und Tod. Er kann töten und auferwecken, wenn er will. Ich darf wissen, dass ich als Christ komplett Gottes Willen ausgeliefert bin. Als Nachfolger kann mir der Tod nichts anhaben. Als zweites will er auch vor Jesus Rechenschaft ablegen. Und er soll Timotheus ein Vorbild sein. Jesus soll Timotheus ein Vorbild sein, indem er auf der Erde an seinem Bekenntnis festgehalten hat und die Treue zu dem Vater unter Beweis gestellt hat, indem er in vollem Gehorsam alles erduldet hat, und er tat dies, weil er ihm in allem vertraute. Jesus soll in allem unser Vorbild sein. Er ist auch der treue Zeuge, wie wir das in Offenbarung 1 lesen können. Bleibe immer bei der Wahrheit, bei Jesus. Jesus ist uns ein Vorbild in Treue und Bekenntnis. Wir wollen treu sein in der Wahrheit. Pontius Pilatus stellte juristisch und gewissenhaft fest, Jesus war wirklich unschuldig. Das gute Bekenntnis, das hier erwähnt ist, da geht es um Folgendes. Jesus erinnert an sein Leiden für uns. Jesus hat sich eben vor Pilatus zu seinem Königtum bekannt, nicht um Begnadigung gebeten und wusste, dass er damit, was er da aussprach, sein Todesurteil unterschrieb. Mit Gebot ist hier in Vers 14 alles gemeint, was in der Bibel steht. Timotheus soll die Bibel in ihrer Ganzheit predigen. Das bedeutet, dass auch wir es als Gemeinde nicht tun sollten und nur bestimmte Sachen predigen sollten, uns nur wenige Bücher rauspicken sollten. Nein, wir sollen alle Bücher der Bibel predigen. Und wenn ihr die Rede von unbefleckt und untadelig, wenn davon die Rede ist, ist gemeint, dass sein Zeugnis nicht durch eine Anschuldigung irgendwie befleckt werden sollte, sondern er sollte immer treu sein bis zum Tod oder bis eben Jesus wiederkommt. Und damit ist eine weitere Motivation angesprochen, denn ein Mensch Gottes lebt in Erwartung der bevorstehenden Rückkehr Jesu. Zusätzlich soll das Wort bewahrt werden. Dazu gehört eben Verkündigen und Bewachen von Gottes Wort. Paulus ermahnt seinen Schüler Timotheus sehr oft, das Wort zu bewachen. Und das gelingt ihm nur, wenn er es durch den Heiligen Geist tut. Echte Bereitschaft rechnet immer damit, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Der Tag des Herrn ist das alles überstrahlende Ereignis, das vor uns liegt. Er ist der Startpunkt für ein neues Reich bei Jesus, das Ziel unserer Reise. Unsere Motivation sollte darin liegen, auf diesen Tag in Liebe und mit Sehnsucht hinzuarbeiten. Auf Gott schauen. Also es ist nicht der Fingerzeig, ne? Du musst aber auf Gott schauen. Nein, also ich habe ein Bild rausgesucht. das eben auf ihn hinweist. Ne? Deswegen der Finger nach oben. Timotheus steht in der Verantwortung, in der auch der treue Haushalter stand. Und auch hier haben wir die Perspektive auf den Tag des Herrn. Das sollte die Motivation sein, dass Jesus wiederkommen wird und wir darauf hinarbeiten. Jeder wendet sich von irgendetwas ab. Die Irrlehrer wenden sich von der Wahrheit ab, während sich Timotheus, der treue Haushalter, von der Irrlehre abwendet. Bewahre das anvertraute Gut bedeutet hier für uns, die Bibel zu studieren, zu lehren und danach zu leben. Es gibt richtig viele ungesunde und falsche Lehren, von denen sich ein Christ abwenden muss. Das ist ein Beispiel wäre jetzt, dass jemand sagt, es ist Gottes Wille, dass alle wohlhabend und gesund sind. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Oder jemand sagt, ja, neben der Bibel, da gibt es noch weitere neue Offenbarungen. Also die Bibel ist gar nicht vollständig, da gehört noch was dazu. Ich habe da mal ein anderes Buch mitgebracht. Oder eine dritte Sache, alle Menschen kommen in den Himmel. Das wäre dann die Allversöhnung. Spurgeon hat gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer das, was falsch ist. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer das, was falsch ist. Legen wir also die jugendlichen Begierden ab, die von Unreife triefen. Wir wollen alles gut prüfen und es an unserem Maßstab der Wahrheit messen, der Bibel. Also leicht hören Menschen Predigten, die immer gut tun, die das Ego aufpumpen. Also gern hören Menschen Worte von Predigern, die die Bibel nur benutzen, um ihre eigenen Gedanken zu unterfüttern. Die sind dann eigentlich Motivationsredner und benutzen die Bibel einfach da, um das so ein bisschen zu unterfüttern. Und die Zuhörer merken dabei gar nicht, dass die Verse aus dem Kontext herausgenommen wurden. Timotheus kann sich bewahren, indem er eben diesem Geschwätz aus dem Weg geht. Während wir jetzt an dieser Stelle in dem Glaubenskampf auf uns allein gestellt, hätten wir gar keine Chance. Doch Paulus lenkt den Blick mit der sogenannten Doxologie, also dem Lobgesang, auf unseren herrlichen Gott. Woher sollte mir Hilfe kommen? Von ihm. Für ihn kämpfen wir. Die Verse 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleine gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscher, der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, man kann sich vorstellen, dass der Gedanke bei Timotheus vor dieser großen Aufgabe nahe lag, aufzugeben, seinen Job einfach an den Nagel zu hängen. Doch Paulus spricht ihm einen Mutmacher zu. In 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Zugleich ermahnt er ihn aber auch, an der richtigen und wahren Lehre festzuhalten. Was er nötig hatte, waren eben Ermutigung sowie Motivation und Ehrgeiz, seinen Dienst in Ephesus fortzuführen und anzugehen. Es gibt nur eine Kraftquelle für uns Menschen, wenn wir eben Gott dienen wollen, Gott selbst. Alle meine Quellen sind in dir. Und darum ist es für jeden Christen wichtig, immer wieder neu zu versuchen, Gottes Wesen Stück für Stück zu erkennen und ihm daraufhin immer mehr zu vertrauen. Die Verse 13 bis 16 sind ein Lobgesang, ich habe es eben gesagt, auf Gott. Die Worte sind an Gott gerichtet und daran können wir 6 Merkmale oder Eigenschaften Gottes festhalten, um so sein Wesen besser zu verstehen. Die Macht Gottes, die Unerschütterlichkeit Gottes, die Seligkeit Gottes, die Souveränität Gottes, seine Ewigkeit und seine Heiligkeit. Die Macht Gottes. Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Der erste Vers der Bibel erklärt schon. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Schöpfer ist ein häufig vorkommender Titel Gottes. Er schenkt allem Leben. In Apostelgeschichte 17 steht, denn in ihm leben und weben und sind wir. Gott beschützt sein Eigentum. Psalm 37. Denn der Herr wird seine Frommen nicht verlassen. Ewig werden sie bewahrt. Matthäus 10. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater? Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Und dann kann ich doch als Christ einfach ganz gelassen sein, weil ich weiß, dass mein Vater mich beschützt. Psalm 56 steht, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was sollte Fleisch mir tun? Das haben wahrscheinlich dann auch die beiden Margarets gedacht. Ja, Gott kann Tote ins Leben zurückrufen. Das Schlimmste, was mir Menschen tun können, ist mich zu töten. Doch selbst dann bin ich ja bei meinem Gott. In Philipper 1 steht, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Jesus hat vor Pontius Pilatus das gesagt, was ihn das Leben kosten würde. Eben, dass er der König, der Messias ist. Und so fordert uns auch die Bibel auf, mutig an der Wahrheit festzuhalten, die wir in und durch Jesus erkannt haben. Lukas 9. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Die Unerschütterlichkeit Gottes. Vers 14 bis 15a. Dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird. Wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt? Das lesen wir in Matthäus 24, in den folgenden Versen. Vers 27, 29 und 25, Vers 31. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Ein Christ sollte dieses Ereignis immer im Blick behalten, denn für den Himmel arbeitet er und wird eines Tages dort sein. Und aus diesem Grund sollten wir uns auf die ewigen Dinge konzentrieren. Die Seligkeit Gottes. Ja, da heißt es in Vers 15b, der Glückselige. Bezogen also auf Gott, beschreibt dieser Ausdruck, dass er eben nicht unglücklich, frustriert oder angespannt ist, sondern das Gegenteil trifft zu. Wenn ein Mensch in Beziehung mit Gott tritt, betritt er seine Ruhe. Und er darf dann unbesorgt sein, weil Gott ihn versorgt. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Egal, was ihn erwartet, der Mann Gottes kann Frieden haben, weil dieser Friede nicht auf den äußerlichen Umständen beruht, sondern auf den unveränderlichen Ursprung von allem Gott. Wir als Christen sind durch die Gemeinschaft mit Gott eben gesegnet. Dann zur Souveränität Gottes. Vers 15c. Und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Ja, das ist ganz simpel zu verstehen. Unser Gott ist der allein Gewaltige. Bei ihm liegt die Macht. Und weil es keine anderen Götter neben ihm gibt, ist das eben so. Es gibt eben nur einen Gott. Da ist keiner, der es mit ihm aufnehmen könnte, der ihm das Wasser reichen könnte. Auch Satan kann einpacken. Er wird noch nicht mal als ein wirklicher Rivale angesehen. Im Gegensatz zu den vielen Staatsoberhäuptern ist Gott der alleinige Herrscher, der Machthaber. Er setzt die Könige ein und stürzt sie auch von ihrem Thron. Aber auf dem höchsten Thron ist er selbst der König. Er ist unser Herr und Meister. Er ist absolut souverän. Unseren Gott kann man nicht überraschen. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Seine Ewigkeit. Vers 16a. Der allein Unsterblichkeit hat. Nur Gott ist es wirklich, der Unsterblichkeit hat. Wenn er uns Menschen Leben schenkt, ist das eben nur geliehen. Wir haben kein Anrecht darauf. Also wenn du es als Selbstverständlichkeit nimmst, nein, es ist nicht selbstverständlich. Genauso ist es Gnade, dass die Seele der Menschen eben unsterblich ist. Das war Gottes Wille. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das wir durch Jesus Christus bekommen haben. Gott ist für immer in meiner Nähe und wenn Menschen enttäuschen, das hast du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, mein Gott bleibt für immer derselbe. Seine Heiligkeit. Vers 16b. Denn in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist überragend und für uns Menschen so ganz aus eigener Kraft überhaupt nicht im Entferntesten erreichbar. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Hätte er sich nicht in der Bibel und in Jesus offenbart, würde kein Mensch etwas über ihn wissen. Gott ist heilig und weil er heilig ist, macht er auch keine Fehler. Er schätzt jede Situation richtig ein und hat die Fäden in der Hand. Kurzum, wir, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, haben wir einen allmächtigen Gott auf unserer Seite. Wir haben nichts zu befürchten, wir müssen vor nichts Angst haben. Wir kämpfen und werden siegen, denn wir sind auf der Gewinnerseite und werden eines Tages bei unserem Schöpfer sein für immer. Lass uns das nicht vergessen, für wen wir kämpfen und wer uns unseren Sieg garantiert. Ja, wenn du jetzt denkst, boah, der Sebastian, der hat uns jetzt aber zugeklatscht mit Versen hier aus der Bibel. Das war echt schwer zu folgen. Dann hoffe ich, dass du ein bisschen was mitnimmst, wenn ich jetzt zu den nächsten Folien komme. Ich bin gleich am Ende. Also, unser Glaubenskampf ist geprägt vom, das habe ich angesprochen, vom Fliehen, vom Kämpfen, vom Bewahren und vom Blick auf Gott. Diese vier. Wir wollen fliehen, wir wollen kämpfen, wir wollen bewahren und auf Gott schauen. Ich habe auch ein paar Fragen für dich zum Nachdenken mitgebracht. Die werden dann nach der Predigt, ich hoffe, das ist okay, einen Moment stehen bleiben, bis wir dann gleich das erste Lied wieder hören, das nächste Lied. Ja, das sind folgende Fragen. Was sind trotz Glauben Herausforderungen, denen du gegenüberstehst? Wie kannst du immer wieder das ewige Leben ergreifen? Welche Situationen ziehen dich von Jesus weg? Wo bleibst du nicht bei der Wahrheit? Welchen Auftrag hast du? Also für all die, die jetzt zugehört haben bei der Predigt, ist es vielleicht eine rhetorische Frage. Dann, wer ist dir ein Vorbild im Kampf für eine gute Sache? Und speziell, wer aus der Bibel ist dir neben Jesus ein Vorbild? Wir haben ja gesehen, dass es so zuerst Vorbilder gibt, die sich dann doch als nicht so vorbildlich entpuppt haben. Also ich weiß nicht, wer von euch den Ravi Zacharias kennt, den ich ja anfangs erwähnt habe. Der war echt ein toller Evangelist, lebt leider nicht mehr und hatte eben auch einen Fehltritt gehabt. Aber vielleicht gibt es auch in der Bibel jemanden, der dir ein Vorbild ist. Wie mutig bist du darin, deinen Glauben zu leben und wo versteckst du dich? Wenn du jetzt an deinen Alltag denkst, an deinen Bekanntenkreis, an deine Arbeit, Verwandtschaft, wie auch immer, wo versteckst du dich da oder wo stehst du einfach zu deinem Glauben und bist da ganz unerschrocken und sagst einfach das, was du denkst über deinen Gott? Es geht eben um deinen Glauben und nicht um theoretisches Wissen. Es geht um eine lebendige Überzeugung, die wir haben. Und unser Ziel sollte es dabei sein, dass wir am Ende unseres Lebens hier auf der Erde auch Folgendes sagen können. Was in 2. Timotheus 4, Vers 7 steht. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich möchte schließen mit den letzten Worten aus 1. Timotheus. Die Gnade sei mit dir. Amen.